Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim.
Ja, ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bei unserem Geschmackssache-Podcast. Und wie immer an meiner Seite, heute zu meiner Linken, der liebe Jörg. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen. Danke, lieber Thomas. Und wir haben auch einen Gast, auf den wir uns ganz besonders freuen. Denn wir haben das Glück, sie kommt frisch vom Kreuzfahrtschiff. Nicht von irgendeinem Kreuzfahrtschiff, sondern vom Traumschiff, wo sie neulich mitgespielt hat. Sarah Koch ist nämlich bekanntermaßen Schauspielerin. Sturm der Liebe, Rosenheim-Cops und so weiter, werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Und neuerdings ist sie auch Kinderbuchautorin und das mit sehr großem Erfolg. Herzlich willkommen, Sarah Koch.
Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Liebe Sarah, schön, dass du da bist.
Danke.
Musikalisch werden wir umrahmt, wie immer, vom großartigen oder lieben Daniel Brandl am Klavier. Alle sind heute lieb. Bevor wir anfangen, Sarah, müssen wir natürlich über die Kulinarik reden, nämlich über die Getränke. Was wollen wir trinken? Du hast im Vorfeld gesagt, dass du gerne einen Weißweinschorle trinken möchtest.
Sehr gerne, wenn ihr sie da habt. Ich finde, so der Frühling ist draußen so am Leuchten, am Blühen. Es ist warm, da finde ich.
Da bist du voll auf unserer Linie. Ja. Ich habe dir einen
Thomas, trinkst du auch Schorle? Nee, ne?
Ich trinke pur. Ich habe dir einen, wäre schon die erste große Diskussion, darf man Weinschorle mit gutem Wein machen? Aber das können wir vielleicht beim Kulinar machen. Ich habe dir einen Weißburgunder mitgebracht vom Weingut Metzger. Und da sind wir jetzt ein bisschen, rutschen wir von der Pfalz Richtung Rheinhessen. Ich hoffe, er schmeckt dir. Und du hast dir ein Doppelglas ausgesucht, ne?
Ja, ich habe das hier das letzte Mal gesehen, als ich da war und dachte mir, komm, Sarah.
Aber die Frage ist, sollen wir dir so einschenken wie in einem Doppelglas, also quasi nur Wein, oder willst du ein gemäßigtes? Willst du es ganz voll haben?
Ich weiß es nicht. Wenn meine Mama zuhört, vielleicht nicht, aber...
Deine Mama?
Mach noch einen Schluck rein, komm. Noch ein großes Glas.
Ich muss jetzt hier, das ist quasi meine Monomat.
Du kannst ja, wir können auf jeden Fall nochmal nachschenken, ne? Das ist ja nicht so. Jörg, willst du jetzt auch ein Gläschen Wein oder trinkst du wieder weiterhin Bier?
Rate mal.
Bier.
Ich trinke ein Fläschchen Bier. Ich habe mir was mitgebracht aus meiner alten Heimat. Ein Adlerbräu aus einer ganz alteingesessenen Brauerei, Familienbetrieb. Und die brauen wirklich noch Musealbier, sodass ein Bier, eine Flasche Bier 10 Wochen reifen muss, falls es dich interessiert, Thomas, ne, als passionierter Weintrinker. Und dann wird es erst verkostet. So. Und das heißt, es gibt nur alle 3 Monate gibt es mal eine Palette Bier. Sonst gibt es nichts. Da muss man einfach wieder warten. Und es schmeckt wunderbar. Adlerbräu, Wirnsheim.
Wirnsheim.
Mhm. Gleich neben Pinage.
Dann lass uns mal anstoßen.
Ja, wir stoßen
Liebe
an.
Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Auch wenn es nicht ganz voll ist. Ich habe jetzt mal halbe gemacht. Ne? Der Jörg trinkt immer aus der Flasche.
Also ich trinke immer aus der Flasche. Ja, ist einfach, ist einfach praktischer. Muss man weniger machen. Zum Wohl, Daniel.
Aber so ein Bier aus dem Glas schmeckt schon auch anders. Ne? Also trinken wir erst mal Wein. Ne?
Das kommt aufs Glas an, wenn du ein Milchglas hast.
Perfekt.
Oh ja, Oh, sehr lecker. So, wir haben 4 Themengebiete, die wir mit dir beackern wollen. Kulinarik, Reisen, Musik und eine Carte Blanche. Und die wollen wir jetzt mal ziehen und hoffen, dass wir eine richtige Reihenfolge finden. Nicht gucken.
So wie es kommt, ist es richtig.
Oh.
Okay.
Willst du es vorlesen? Du darfst selbstverständlich auch nicht. Der Jörg darf es auch machen, aber...
Kulinarik.
Oh, die Kulinarik ist unsere Nummer 1. Das ist doch gut. Können wir gleich weitermachen mit Weißwein.
Reise.
Oh, Reise. Spannend. Nummer 2.
Musik.
Oh. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig
was
spannend.
Was ist denn das 4.
Ich hab's mir so erträumt. Carte Blanche.
Oh.
Ist doch gut.
Also, was haben wir gesagt? Kulinarik, Reise, Musik und die Carte Blanche. Oh, das ist eine gute Auswahl. Also die Sarah riecht auch gut. Das ist schon, wenn man weibliche Gäste hat, das ist immer, also nicht, dass man es im Podcast jetzt riechen könnte, aber es ist immer besser. Ne? Griechischer Wein. Kulinarik. Oh, Kulinarik ist natürlich ein schwieriges oder ein großes Themenfeld, oder? Fangen wir mal ganz einfach an. Lieblingsessen.
Lieblingsessen, Pizza. Ist Pizza. Jetzt nicht so super kulinarisch, aber ich kann sie doch jederzeit immer essen.
Welche Pizza? Hawaii?
Ich liebe auch die mit Rucola obendrauf oder was auch richtig gut ist, ist so Sauce Hollandaise. Habt ihr das schon mal
versucht? Auf einer Pizza.
Ananas, Sauce Hollandaise.
Ananas und Sauce Hollandaise.
Ja. Dann bin ich ja gar nicht so weit weg von der Pizza.
Okay. Ich esse kein Fleisch, aber das ist auch gut, als ich noch Fleisch gegessen habe, mit eben Ananas und so Chicken. Kennst oder Spargel, auch super.
Auf der Pizza. Brokkoli. Ja. Kennst du Ex Benedict? Sagt dir das was? In Amerika gibt es so bei diesem Frühstück auch mit dieser Sauce Hollandaise, diese Eier, diese zweimal rund. Oh.
Das gibt es auch auf der Pizza, ne? Hab ich.
Gibt's es?
Es gibt so richtig.
Jetzt wäre natürlich interessant, wo stellst du deine Pizza? Okay, selbstgemachte Pizza oder bestellte Pizza?
Bestellte.
Also ich glaube, Pizza selber machen.
Ich sage euch eins. Pizza, bestellte Pizza schmeckt meistens natürlich viel besser, wenn du sie frisch isst. Weil sie ja meistens aus dem Steinofen kommt. Ne? Mhm. Aber die selbstgemachte Pizza schmeckt am nächsten Tag immer besser als die gebrachte
Weil
Pizza.
Die so richtig zäh ist, weil man so richtig schön was zu
kauen hat. Nee, weil die dann so ein bisschen durch, die haben meistens ja ein bisschen einen dickereren Teig, weil man das ja zu Hause anders nicht hinkriegt. Aber so, also wenn ich die Pizza meiner Frau oder meiner Mama nehme, die schmeckt am Tag drauf fast besser als am Tag direkt.
Das stimmt. Und die sehen auch meistens noch besser aus. Und was wir auch schon mal gemacht haben, wenn du selber machst, du kannst auch so kleine Pizzen machen. Und dann machst du eine mit dem Rucola und dann machst du die nächste mit dem Spargel. Und dann kannst du quasi viele Pizzen an einem Tag machen.
Ich stelle mir gerade Thomas Siffling mit einer weißen Kochmütze und der großen Schürze vor, wie er da steht und O Sole Mio singt und Pizza. Oder doch lieber die von deiner Frau.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, den ich jetzt nicht aus dem Kopf nehmen will. Die Kochmütze vielleicht nicht, aber eine Schürze habe ich ja. Wir haben demnächst auch Geschmackssachen-Schürzen, by the way. Ne?
Die es stimmt, dann gibt.
Du hast recht. Könnte ich mich da, ne? Ich habe da ja andere Assoziationen mit Schürzen, aber ne? Meine Frau wird sich natürlich freuen, wenn ich da nackt in der Schürze stecke. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Vielleicht freut sie sich auch nicht, das weiß ich natürlich.
Das machen wir dann in der Late-Night-Ausgabe. Das können wir jetzt nicht vertiefen.
Also Pizza. Aber kochst du gerne?
Ich koche total gerne. Am liebsten nach Kochbuch. Ich finde, da findet man so super Inspirationen, auf die man alleine nicht kommen würde.
So richtige große Bücher Familie. Oder online?
Nee, online. Quatsch, Bücher. Ich habe ganz Echte viele Bücher. Zu Hause, ja. Ich bin ja selber auch zu Hause nur vegan eigentlich unterwegs. Wenn ich unterwegs bin, vegetarisch. Und mache natürlich Ausnahmen, weil mein Opa war Bäcker. Und wenn der meinen Lieblingskuchen macht, dann gibt es natürlich den Marmorkuchen mit Eiern. Oder meine Schwiegermama doch einen Käseauflauf. Kein Problem.
Ja, also bist nicht ganz so streng, wenn es sein muss. Und wenn du dann nach Kochbuch kochst, muss man sich ja genau an die Angaben halten. Also richtig mit Abmessen und sowas oder eher mal so ein bisschen laissez-faire mal gucken?
Ich bin voll der Nerd.
Echt?
Mit Stoppuhr.
Ja, alleine so. Ich könnte das gerne da stehen, mischen und alles machen. Ich glaube, das möchte ich niemandem antun.
Dein Mann ist auch Vegetarier? Oder?
Der muss da durch. Ist er nicht, aber...
Kein anderes Mann. Schatz, das schmeckt dir nicht.
Ja, gestern war er unterwegs und dann habe ich gefragt, hast du noch Lust auf die Brokkolisuppe? Ach, ich habe einen Burger gegessen.
Einer meiner besten Freunde oder ein guter Freund von mir, der ist auch, die Frau ist auch Veganerin, ganz streng auch wirklich. Und der freut sich immer, wenn er weggehen darf, weil dann wird immer nur Fleisch in rauen Mengen gegessen, weil er zu Hause kriegt er gar nichts dann. Ne? Ist immer ganz glücklich. Ne? Aber ist natürlich eine Idee und ist ja auch sehr gesund vor allem. Ne? Und wenn man sich mal dran gewöhnt hat, vermisst man wahrscheinlich auch gar nichts mehr, oder?
Nein, und ich habe selber auch nie viel Fleisch gegessen. Deswegen ist mir das nicht schwer gefallen. Also Chicken Nuggets und Fischstäbchen, also das Schlechteste vom Schlechten. Und
aber so die tierischen Produkte leicht. Jetzt, also keine Butter mehr?
Habe ich auch nie gehabt. Okay. Mir war das irgendwie immer zu schmierig. Mir ging der Geschmack von dem anderen dann flöten. Mhm. Deswegen super leicht gefallen. Und ich finde, man entdeckt so viele Sachen neu, die man vorher noch nicht kannte. Und ich finde, das Essen ist abwechslungsreicher. Mhm. Man hat nicht so Fleischbeilage und ein bisschen Gemüse, sondern variiert da viel mehr. Mhm. Finde ich spannend.
Okay, das heißt, du hast nur vegane Kochbücher zu Hause.
Richtig. Mhm. Aber ich finde auch, es braucht jeder... Ich habe ganz viele, was sind meine Lieblings?
Wer ist der berühmteste vegane Koch, außer dem Kollegen, der jetzt so Verschwörungstheorien verbreitet?
Ja, es gibt, ich habe jetzt neulich so ein kleines, ich bin dann gar nicht so mit berühmten Leuten unterwegs, auch eins mit Lunchbox, weil ich ja auch nebenbei fliege, ist dann super, wenn man sich einfach was Kleines mitnimmt für unterwegs, sowas mag ich total gerne. Aber ich glaube auch, dass jeder Körper was Eigenes braucht. Dass man gucken muss. Und der
du bist ja viel unterwegs jetzt auch, weil du schon sagst, fliegen, kommen wir nachher vielleicht bei Reisen drauf. Aber wenn du unterwegs bist in den verschiedenen Ländern, auch wenn du drehst, also gibt es Facetten des Veganen, der veganen Kochkunst? Muss es ja geben, ne?
Ja, ich war eben letztes Jahr in Kapstadt. Da gab es schon ganz, ganz viel auch vegane Cafés, Restaurants. In Amerika ist auch viel. Jetzt in den anderen Ländern, Dominikanische Republik, gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten. Aber da werde ich dann auch nicht stehen und sagen, hier, Entschuldigung, könnt ihr mal. Mhm. Sondern dann gibt es am Salatbefehl, es gibt immer irgendwas, was man machen kann.
Ist auf jeden Fall spannend und auf jeden Fall nicht so einfach, ne, weil man sich oder neu arrangieren muss wahrscheinlich. Ne? Also man kann nicht wie jetzt dein Mann oder ich einfach mal schnell zum Burgerladen gehen. Ne? Kann man auch vielleicht einen Salat essen.
Mir hat mal jemand gesagt, es hilft einfach nur auf die Karte, gar nicht die Fleischgerichte anzugucken, so anzufangen, sondern direkt zu den vegetarischen Sachen zu springen. Gibt es ja mittlerweile auch.
Und total von vegan nach vegetarisch, also oder umgekehrt, ist es ja schon ein großer Schritt. Also gerade wenn du jetzt auch an Backwaren denkst, da finde ich es dann schon eher ein bisschen schwierig, oder? Die Auswahl dann, wenn du zum Bäcker gehst, weil überall ist ja mal ein Huhn oder ein Ei vorbeigegangen. Ja,
es gibt sogar veganes Brot und vegane Brötchen, da bin ich dann auch nicht so streng. Also da sage ich dann, komm. Ich finde, man bekommt für sich ein anderes Bewusstsein. Und wie gesagt, glaube ich, dass jeder Mensch was Eigenes braucht. Mir macht das irgendwie Spaß und Freude, aber ich finde, man muss jetzt auch nicht die ganze Zeit da sitzen und den Leuten das Essen leiten.
Das macht dich ja sehr sympathisch, ne? Dass du das für dich wichtig empfindest, aber trotzdem den anderen Luft zum Atmen lässt, sage ich mal. Ne? Aber merkst du das körperlich, wenn du jetzt mal wieder irgendwas mit Ei oder den schönen Marmorkuchen gegessen hast? Also spürst du das oder ist es...
Wenn ich mal wieder so ein Cappuccino hatte mit normaler Milch, das merke ich tatsächlich, dass der Körper das nicht so richtig abbauen kann. Also ist ja auch interessant, die Asiaten trinken eigentlich überhaupt keine Milch von anderen Lebewesen und da gibt es die Krankheit Rheuma zum Beispiel auch gar nicht. Sowas merke ich schon oder grundsätzlich nach dem Essen, dass du nicht so müde bist und einfach schlafen möchtest. Man ist ein bisschen fitter. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall.
Das heißt, wenn ihr jetzt unter Normalbedingungen mal eingeladen werdet zum Essen, ne, dann wird es vorher geklärt, was du isst, oder lässt du dich einfach drauf ein?
Ich lasse mich drauf ein. Wenn jetzt eine große Runde ist oder bei Feiern, wird ja oft gefragt, kann man sich melden, wie sieht's aus, aber ich erwarte jetzt nicht, dass die Leute sich da hinsetzen und wochenlang Gedanken machen, was sie machen können oder nicht.
Man wird bestimmt immer angesprochen, wenn man vor allem vegan ist.
Oh ja,
man wird auch sehr beobachtet. Das ist ja immer ein schönes Thema und jeder weiß es besser.
Ja, oder man wird so beobachtet, ne? Wenn du da einfach die Ketchupflasche nimmst, wird sofort gefragt, na, und? Ist das auch wirklich?
Wer weiß einfach noch nicht, ich nehme mich da nicht aus. Wenn wir Gäste haben, wahrscheinlich käme ich noch gar nicht auf die Idee zu fragen, ist jemand von unseren Gästen vegan, weil es einfach noch nicht so drin ist, jedenfalls bei uns noch nicht so. Ne? Also entwickelt sich ja gerade auch das Bewusstsein.
Auch Wein. Wein ist ja, glaube ich, auch nicht vegan. Oder nicht
jedes Mal. Das habe ich noch nie kapiert.
Ich glaube,
auf manchen Flaschen steht da drauf, vegan. Und Traube.
Es gibt so Spukgeschichten, die möchte ich jetzt lieber nicht erzählen, wie Wein manchmal noch, wo er so durchläuft.
Aber nicht bei dem hochqualitativen Wein, den wir hier natürlich
durch den Rindergedärm oder
sowas in der Art.
Bier ist auf jeden Fall nicht vegan, oder? Aber
doch. Komplett. Bis auf der Bierbrauer, der ist wahrscheinlich nicht vegan.
Wenn du unterwegs bist und zum Thema Kulinarik essen, probierst du auch mal was Schräges? Also so...
Was Schräges. Mir kommen als erstes so Insekten, aber sie sind
ist ja nicht vegan. Das ist ja schon mal nicht essen, ne? Nee, aber so irgendwelche Algen oder es gibt ja verschiedene Kulturen, wo es dann die andere Sachen essen, die wir nicht so essen.
Ja, doch, eigentlich schon ganz gerne,
bist du offen für sowas?
Ich bin offen für sowas, doch. Ich traue mich
schon. Brennnesseltee zum Beispiel.
Ja, klar, auf jeden Fall. Doch.
Hast du Angst vor Brennnesseln, Thomas? Deshalb trinkst du keinen Brennnesseltee.
Nee, ich finde es total
überschätzt.
Ich trinke ja jetzt Tee mittlerweile, ne? Aber ich bin so ein Earl Grey-Teetrinker. So englisch seriös, wie ich halt bin. Ne?
So kennt man dich.
So kennt man mich. Die Brennnesseltee würde ich, der hätte ich schon Überwindungs.
Hättest du Sorge, dass diese Pusteln dann.
Nee, keine Ahnung, kann ich gar nicht beschreiben. Willst du einen Brennnesseltee trinken?
Warum denn nicht? Warum sollte ich keinen Brennnesseltee trinken?
Stimmt, richtig. Daniel, willst du einen Brennnesseltee? Natürlich, warum? Seid ihr alle so?
Bist du als Kind mal in so einen Haufen Brennnessel gefallen?
Ja, oft.
Siehst du, das wahrscheinlich ist es.
Letztens ist mein Sohn in so einen Haufen Brennnesseln gefallen. Das war auch ganz lustig. Ich habe gesagt, fahr nicht zu scharf um die Kurve. Und dann ist er ganz langsam umgekippt mit dem Fahrrad. War natürlich eigentlich nur für mich lustig. Aber hat jetzt nichts mit Kulinarik zu tun.
Aber mit Brennnesseltee.
Aber Weintrinker oder Biertrinker oder nur Gelegenheitstrinker?
Gelegenheitstrinker, aber so nach Stimmung. Ich zelebriere das gerne. Glassäckchen finde ich immer ganz schick.
Was Prickelndes. Und bist du eigentlich eine Norddeutsche? Wächst man ja eher eigentlich so mit Bier auf, oder? Braunschweig, was ist da?
Das Wolters.
Wolters
Pilsener.
Das kenne ich nicht. Beim nächsten Mal bitte eine Flasche.
Wolters Pilsener. Ist es aus Braunschweig?
Ja.
Kommst du direkt aus Braunschweig?
Landkreis Peine geboren, aber dort bin ich zur Schule gegangen und sind meine guten Freunde noch. Mein Papa hat da seinen Laden und deswegen bin ich so ein kleines Braunschweiger Würstchen.
Wolters, okay, merken wir uns. Aber du hast in Österreich studiert und da sind wir ja eigentlich beim Thema Kulinarik ganz gut. Die Österreicher haben ja da wirklich ein Näschen dafür, gutes Essen. Warst du da schon Veganerin, Vegetarierin oder
nee, als so ein ich da gutes studiert
Wiener Schnitzel, da hatten wir es schon mal davon, ne?
Ja, nee, ich habe da studiert von 2006 bis 2010 und vegan ernähre ich mich jetzt seit 7 Jahren.
Okay, also wie kommt man von der norddeutschen Tiefebene nach Klagenfurt? Da hast du Schauspiel studiert.
Da haben sie mich genommen. Das ist ja mit der Schauspielschule, da gehen 1000 Leute vorsprechen und dann gibt es ganz wenig Plätze. Und da habe ich ihn gekriegt. Ein bisschen zum Glück, weil meine Mutter ist 2 Jahre vorher nach Kärnten gezogen.
Das kann ja kein Zufall sein.
Es sollte so sein.
Die Sterne haben es so gewollt.
Länger in der Nähe haben,
ja. Ach, schön. Ist ja schön. Der Daniel hat uns ermuntert, das Thema zu wechseln. Ich war noch niemals
in New York. Ist schon wieder
soweit? Ja. Du hörst den Daniel nicht so, gell? Das ist mir schon oft aufgefallen.
Nee, du bist nicht immer.
Ein bisschen ignorant dem Daniel gegenüber, der so schöne Töne aus diesem Klavier zaubern könnte. Wenn
spiel doch mal was Schönes.
Schön.
Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, da hatten wir ein Nachbarmädel, die war ein bisschen älter als ich. Als sie 10 Jahre alt war oder 12, da hat die jeden Tag Richard Kleidermann nach der Schule gespielt. Rauf und runter. Aber nur diesen einen Hit. Kennst du den? Ah.
Mein Tag ist gerettet.
Damals war die Welt noch in Ordnung. Und sie konnte wirklich nur dieses Stück.
Ja, besser als nichts.
Ne? So.
Auf jeder Party.
Wir gehen in die nächste Runde.
Reise.
Aber. So, wenn mal den Lostopf.
Oh ja, Lostopf. Ach, das vergesse ich immer.
Nochmal.
Ja klar, wir haben Fragen, kurze Fragen, kurze Antworten. Jetzt Achtung. Gucken wir mal, dass wir mal eine gescheite Frage finden. Eine Sportfrage für mich.
Nee. Kannst du nicht lesen oder willst du nicht?
Ja, ich habe meine Brille nicht. Oh, das ist der falsche. Oh, sag mal, das läuft ja nicht rund hier.
Achtung. Thomas, soll ich dich ablösen?
Ihr könnt's machen. Oh ja. Weinschorle mit Eiswürfeln, ja oder nein? Oh, das ist eine philosophische Frage.
Ach ja.
Komm, du kannst.
Ich glaube, ich habe es dann immer bereut.
Mit Eiswürfeln? Mhm. Ja, eigentlich darf man es ja nicht trinken mit Eiswürfeln, gell?
Hier habe ich was aus vergangener Zeit. Hast du schon mal eine Cherry Coke getrunken?
Oh. Ja. Aber erst tatsächlich in den letzten 2 Jahren. Ganz witzig.
Die ist wieder da, ne?
Die ist wieder da, ja.
Ist viel besser als Cola Vanille. Gibt's, glaube ich, auch.
Oh, ne? Aber die fand ich damals auch cool.
Ehrlich?
Die war auch cool irgendwie.
Ich habe ja Fanta Mango habe ich ja geliebt, aber das gibt's schon sehr, also sehr lange.
Cherry Coke fand ich auch super. Cherry Coke Zero wäre natürlich eigentlich das Beste, was es gibt, ne? Wie nennt sich das, wenn Cola mit Fanta gemischt ist?
Spezi.
Und wie heißt es dann von Coca-Cola?
Mezzomix.
Mezzomix Zero, eiskalt. Schmeckt auch sehr lecker, muss ich sagen.
Es gab auch mal Cola koffeinfrei. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Doch, ja!
Gibt es das noch?
Koffeinfrei, stimmt. Das hat eine andere Farbe gehabt. Habe ich auch gern getrunken, ja.
Thomas, eine Frage für dich. Nein, die ist für dich auch. Schlimmste Modesünde.
Oh.
Ach du meine Güte. Also ich mag diese Schuhe. Ich hab
nicht Mann heute.
Ich habe zu Samuel gesagt, du, schön, oder? Sind neu, leider ein bisschen groß. Und er meinte auch nicht so hübsch. Aber ansonsten, ich hatte als Kind so ganz bunte, knallbunte Eulili-Hosen an, die unten so einen Gummizug hatten und so weit waren. Die mochte ich nicht.
Unten Gummizug, oben Gummizug.
Oben, genau, ganz weit.
Die mochtest du nicht?
Die mochte ich nicht, die waren so
bunt. Warum hast du dann angezogen?
Die Mama. Aber mittlerweile finde ich es gut, weil es war halt Kind bunt und heute sind die Kinder oft, kriegst du ja schon...
Warst du denn da?
Kind, Thomas.
7, 8 und du kriegst ja jetzt schon so Absatzschuhe für kleine Mädchen.
Ist es so?
Mhm. Ich bin froh, dass ich ein Buch jetzt müssen wir aber eine Lanze noch für die Schuhe brechen, denn Podcast ist ja nicht so sichtbar. Es sind schwarze, ich sage jetzt mal Lederschuhe mit einem...
So ein bisschen Doc Martens-Style, so oder?
Doc Martens-Style mit hoher Plateau. Sohle durchgängig.
So ein bisschen Anzugsschuhe, finde ich.
Bisschen Anzugsschuhe. Mit Profil.
Mit Profil.
Also keine Sünde. Kann man so nicht sagen.
Also du kannst auf jeden Fall was damit zertreten, wenn es sein muss. Ne? Kannst jemand gegen das Schienbein treten. Aber wo sind wir eigentlich beim Reise? Wir sind beim Thema Reise, gell?
Oh ja. Oder?
Reise. Jetzt bist du Reisebegleiterin ja auch. Du bist nicht nur Schauspielerin, du bist auch Stewardess. Und darfst in die Welt fliegen, wenn du denn fliegen darfst. Natürlich super, weil man natürlich auch unglaublich viel sehen darf. Da wäre die erste Frage, sieht man denn wirklich so viel als Reisebegleiterin oder ist es romantischer in unseren Gedanken, als es denn wirklich ist?
Ich habe das große Glück, dass ich bei einer Airline arbeite, bei der Condor, die nicht jeden Tag zu diesen Destinationen fliegt. Dadurch haben wir teilweise wirklich 5, 6 Tage, manchmal eine Woche, manchmal auch nur eine Nacht. Und da hat man schon Zeit, sich was anzuschauen. Also das, was ich in den letzten 4 Jahren gesehen habe, hätte ich sonst nicht gesehen. Und ich musste gerade sehr dran denken, als Daniel, ich war noch niemals in New York gespielt hat. Ich war seitdem 2-mal in New York, vermisse es sehr, habe heute Morgen dran gedacht.
Aber wenn du weit fliegst, dann musst du ja auch lange arbeiten, dann musst du dich auch lange ausruhen.
Ja, das ist dann, ich finde, wenn ich dann zurückkomme, ist das immer die Lizenz zum Cheat Day.
Weil ihr habt ja da am Kabinenende oder Anfang oder in der Mitte, da sind ja quasi nur so Klappsitze, da kann man ja, oder habt ihr da so ein Schlafkämmerchen irgendwo, so eine Schlafröhre?
Ja, so eine Art Schlafkämmerchen mit Vorhang und so Ruhesitzen, die wir fast lang machen können. Und ich kann da nicht ganz so gut schlafen. Ich finde es komisch, weil ich denke, ich bin auf der Arbeit, ich habe die Uniform an, die Passagiere sind um mich herum, aber man hat mal so ein bisschen so für sich einen Moment. Und man bereitet sich natürlich vor. Ich fliege jetzt übermorgen eben nach China und habe einen Nachtflug. Und das ist dann auch, also ich muss um 9 da sein, fliege die Nacht durch. Dann habe ich auch den Tag über die Lizenz zum Faul sein. Und darf dann quasi schön neppen den ganzen Tag. Dass ich
Aber ist ja eigentlich dann ein Traumjob bei der Condor, wenn du, wie du sagst, du fliegst jetzt auf die Domrep oder sowas, ne? Montags hin und der Rückflug ist freitags. Dann hast du natürlich ein paar Tage im Hotel und kannst ein bisschen am Strand chillen und sowas. Natürlich super.
Und unsere liebsten Menschen dürfen wir relativ günstig mitnehmen.
Also, ist es so?
Ja, im Hotel sind sie meistens gratis. Hatte ich meinen Mann auch schon mal mit 5 Tage auf den Seychellen. Super. Und das hätten wir so sonst nicht gemacht.
Brauchen die noch jemanden? Kann ich mal anrufen?
Also 5
Tage Seychellen. Ich würde es gerne mal ausprobieren.
Du musst dir eine Flugbegleiterin anlachen, ne? Oder einen Flugbegleiter, Jörg. Ne?
Ja. Ich denke mal drüber nach. Hm? Stimmt, eigentlich ist es besser, wenn es der Partner die Partnerin macht. Dann muss man nämlich selbst nicht ganz so viel arbeiten.
Aber es ist natürlich toll, fremde Kulturen zu sehen und auch zu erleben, natürlich. Der Weg dahin auf der Reise ist bestimmt manchmal ganz schön stressig. Die Gäste können ja manchmal bestimmt auch anstrengend sein, würde ich mal sagen, oder?
Ja, das kann mit ein bisschen eine Herausforderung sein, weil oft ist so, dass sie diesen Sitzplatz, und letztendlich ist jeder Sitzplatz irgendwie gleich, sehen sie oft manchmal als das Grundstück an, für das sie ihre letzten 20 Jahre drauf gespart haben. Und das kann schon eine Herausforderung sein, auch in diesen Zeiten, wo die Flugpreise immer gedrückter, immer günstiger werden und der Standard von den Leuten aber nicht niedriger wird, weil die fliegen dann für 200 und Euro auf die Seychellen und erwarten noch, dass alles gratis ist. Aber ich finde, Fliegen ist nach wie vor ein Wunder, auf die Seychellen zu fliegen. Das ist ein 12-Stunden-Flug für 200 Euro eine Tour. Und da mal wieder so ein Bewusstsein zu bekommen, hey, wo sitze ich eigentlich drin und wie fliege ich da hin? Und die Leute, die dahinter stecken, müssen auch bezahlt werden, finde ich irgendwie.
Die Wertigkeit, das ist ja das große Thema auch in der heutigen Zeit im Moment. Da bin ich völlig bei dir. Aber da fehlt die Reflexion wahrscheinlich einfach, ne?
Ja, auch natürlich so der Wertschätzung diesem Beruf gegenüber. Man hat ihn in 8 Wochen oder 12 Wochen gelernt. Und als ich meine ersten Flüge hatte, wurde ich auch an Bord erkannt und wurde auch ein bisschen beleidigt. Wurde gesagt, wie können Sie das machen? Das darf Ihnen doch nicht genügen. Und wenn ich den Kaffee hingestellt habe, wurde gesagt, ist das jetzt Ihre Zukunft?
Wirklich? Und, weil die sich nicht aus dem Fernsehen kannten.
Genau, und die sind es natürlich nicht gewohnt, dass jemand dann in Häkchen in einem normalen Beruf arbeitet. Aber ihr wisst ja, wie es ist, so als Künstler in der freien Szene, hängt man oft mal rum und weiß nicht, was man machen soll.
Also haben die das richtig verstanden, die haben das gewertet, also abgewertet, also der Flugbegleiter als Beruf ist weniger wert als der Schauspielerberuf für diejenigen, die dich angemacht haben.
Genau, und diese Ausbildung, die wir da aber jedes Jahr haben, ist super spannend. Also wir haben jedes Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs. Es gibt Menschen, die an Bord sterben, ist neulich erst passiert. Frauen kriegen ihre Kinder an Bord.
Ist es noch so, wenn man ein Kind kriegt, dass das Kind dann lebenslang umsonst fliegen darf?
Das war früher mal so. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, weil eigentlich dürfen sie ja bis zur...
Das hat dann die russische Staatsbürgerschaft, wenn sie
im falschen Flugraum geboren sind.
Sie dürfen ja bis kurz vor der Geburt eigentlich dann gar nicht mehr fliegen.
Aber ja, kann ja immer mal passieren.
Wir haben da Survival-Training, was passiert, wenn wir auf dem Wasser landen. Und da ist schon mehr drin, als nur den Kaffee zu reichen.
Aber ihr habt auch Spaß an Bord. Also ich beobachte manchmal die Stewards und die Stewardessen und die kommunizieren auf einer ganz anderen Ebene. Aber ich glaube, da passiert mehr, als man so mitkriegt. Weil man kann ja nicht sagen, hey, guck mal, der komische Typ da, das sieht aus wie der Thomas in Reihe 13. Ich glaube, ihr habt da schon auch eure eigene Sprache, oder?
Ja, ich finde es ganz witzig, es ist wie mit der Schauspielerei, so ein eigenes Völkchen. So die Flieger sind ein eigenes Völkchen, die Schauspieler ein eigenes Völkchen. Und ich finde, es ist auch so ein bisschen wie so eine Rolle annehmen, die Uniform anziehen. Ich bediene dann auch gern so ein bisschen das Klischee.
Hilft dir da deine Schauspielerausbildung auch, dass du einfach eine Rolle schlüpfen kannst, dass du das nicht an dich ranlässt, dass du in dem Fall eben dann die Stewardess bist?
Vielleicht so ein bisschen. Auch wenn wir dieses Sicherheitstraining haben, wenn wir evakuieren müssen, müssen wir jedes Jahr, nennt sich das Recurrent, zum Sicherheitstraining und Kommandos brüllen, evakuieren. Und meine Kollegen sagen immer, wenn sie mich brüllen hören, sie würden alles machen, was ich sage.
Alles klar. Du hast gelernt zu brüllen in der Ausbildung.
Ich habe da keine Scheu,
ja.
300 Menschen zusammen zu pfeifen. Sarah, ich tue alles.
Jetzt bist du ja als Schauspielerin, kommst du hier auch rum, lernst neue Kulturen, auch neue Umgebungen kennen. Ist ja bestimmt auch spannend. Also wir haben es ja vorhin gesagt, Rosenheim Cops. Ne? Muss ja gestehen, es ist ja eine meiner Lieblingssendungen, wenn ich denn mal wirklich Zeit habe, Fernsehen zu gucken. Und die kommt dann, also es ist nicht so, dass ich mir den Kalender stelle, aber sie kommt dann im Fernsehen. Ich schaue das ja gerne an, da gibt es immer einen Mord, es gibt immer ein Happy End, es ist immer geklärt, es ist immer so eitel, schöne Welt und sowas. Wie lange bist du dann an so einem Ort, wie jetzt in Rosenheim, wenn da gedreht wird? Hat man ein bisschen Zeit, das Bayerische zu genießen, in sich aufzusaugen, oder ist man wirklich straight in seiner Arbeit?
Jetzt raube ich dir bestimmt so eine kleine Traumvorstellung. Es
wird nicht in Rosenheim gedreht. Gibt's gar nicht.
Ich war kein einziges Mal. Oh Gott. Na, tatsächlich, ich hatte zwei Drehtage nur, es war eine kleine Rolle. Ich war einen Drehtag in den Bavaria Filmstudios und den anderen war, glaube ich, Landshut.
Das ist wie die Lindenstraße, die ja auch in Köln gedreht wurde, gell? Anstatt in München, oder?
Die wurde in Köln gedreht, genau, auf dem Produktionsgelände. Ja. Die haben da extra die Busse aus München da angekarrt, damit das alles schön aussieht. Und
ich weiß noch, was ich
schönes Erlebnis. Ich war da öfters mal auf dem Gelände, Großproduktionsgelände, und ich war mal im Februar oder März war ich da, aber die waren schon, die sind ja immer der Zeit voraus oder hinterher, gibt's ja nicht mehr. Und da mussten die Kulissenbauer, die mussten dann die Bäume in der Lindenstraße sozusagen auf Sommer herrichten, und die haben dann da, ich weiß nicht, Hunderttausende von Blättern mussten die da hinkleben, weil es eben eine Sommersituation war. Also, ne, man muss da schon so.
Ich weiß nur, dass mich das als Kind total schockiert hat, als ich das rausbekommen habe, dass das nicht München ist.
Ja.
Und alles fake im Fernsehen, ne?
Alles fake.
Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn du jetzt trotzdem drehst, dann ob das jetzt Landshut ist oder Bavaria Filmstudios, die wahrscheinlich in München stehen. Ne?
Die stehen in
München. Kriegst ja neue Eindrücke, kommst mal raus. Ne?
Ja, wobei man auch nicht so viel Zeit hat, da was zu sehen. Also ich bin ja auch, habe ja auch eine kleine Wohnung in München, kenne mich da ganz gut aus. Ich liebe einfach diese Stimmung am Set. Ich bin dann da auch so ein bisschen Nerd und gucke gar nicht, okay, was kann ich jetzt noch groß entdecken?
Das zweite Mal, dass du das Wort Nerd, ne?
Kochen, okay, ich gestehe. Ganz, ganz streng. Und du wirst dann natürlich morgens abgeholt, gehst in die Maske und bin dann eher auf die Arbeit fokussiert. Jetzt im Gegensatz zum Traumschiff, wo ich in Kapstadt war, da war ich auch 2 Wochen und hatte die erste Woche komplett frei. Also schöner geht's gar nicht. Und dann haben wir mit den Kollegen, die auch frei hatten, uns ein Auto genommen und sind da durch die Gegend auf die tollen Weingüter gefahren. Und das war schön.
Wie kommt's denn zu diesem Doppelberuf? Konntest du dich als Kind oder als später dann nach der Schule nicht entscheiden, werde ich Stewardess oder werde ich Schauspielerin? Ich weiß nicht. Ich mache einfach beides. Das ist ja ungewöhnlich, dass man 2 Jobs parallel hat.
Oder ich glaube vielleicht...
Also 2 komplett unterschiedliche Jobs.
Ja, wobei sie sich auch ganz gut miteinander kombinieren lassen. Wenn ich dann zum Beispiel nach New York geflogen bin, dann bin ich da sofort am Broadway unterwegs, gucke mir die Stücke an und mache Schauspielkurse oder gehe auf Castings. Aber ich bin eben, seitdem ich bei Sturm der Liebe raus bin, freiberuflich unterwegs. Also bald seit 7 Jahren, und mich zermürbt das sehr, vor diesem Telefon zu sitzen und zu warten, bis wieder neue Angebote, neue Engagements kommen. Genau, man muss warten. Und man kann sagen, wie es ist, aber als Schauspieler hat man dann eigentlich nicht in der Regel was anderes. Also kannst halt harzen, kriegst halt Hartz IV oder du gehst kellnern, machst noch was anderes. Und für mich war das nicht ausreichend. Ich habe gedacht, oh, ich will mein Leben auch nicht abhängig machen von diesem einen Beruf. Ich möchte reisen, ich liebe es zu reisen. Was kann ich irgendwie kombinieren? Plus, ich bin gesund, bin jetzt auch nicht ganz so doof, glaube ich. Also, was kann ich machen, als nur rumzusitzen? Und dann dachte ich, hey, Fliegen ist irgendwie eine coole Kombination. Ich kann mir meinen Dienstplan zusammenstellen, ich kann mir die Destination aussuchen, also bis vor einem Jahr noch. Im Moment ist natürlich alles ein bisschen anders.
Aber es ist ja nicht einfach so, dass du da genommen wirst. Also du kannst ja nicht sagen, hallo, hier bin ich, ich will jetzt Stewardess werden. Also da muss man ja auch ein hartes Auswahlverfahren und...
Genau. Englischtest 2 und ein englisches Interview. Du hast auch eine Art Psychologengespräch und ein Allgemeinwissenstest. Also finde ich auch eigentlich ganz cool. Kann man sich aber super drauf vorbereiten.
Und suchen die immer Leute? Wenn der Jörg jetzt ja Steward werden wollte?
Eigentlich schon.
Ich kann ich bin 1,93, geht das noch?
Oh, ach,
ich glaube schon. Ja? Ich glaube, im Cockpit vorne gibt es
also
eine
Beschränkung. Jörg, du in Uniform, ich könnte mir das schon schön vorstellen. Ja, ne? Ja? In so einer schön geschnittenen, Fantasie. Engen Uniform. Ja. Ah.
Jetzt, wo es spannend wird.
Bevor die Schürze gepackt
wird. Die Schürze, da sind wir bei der Schürze. Music was my first love.
Wir haben eigentlich gar nicht über Reisen gesprochen.
Doch, ein bisschen über Urlaub.
Schon. Stimmt, ja. Wenig. Eher so über, wie man da hinkommt.
Urlaub zu machen?
Ja, eigentlich schon. Ich schaue schon.
Ich meine, als Schauspielerin bist du viel unterwegs, logischerweise, weil nicht vor der Haustür gedreht wird. Mit dem Flugzeug bist du auch immer irgendwo in der Welt unterwegs. Ja. Hat man da noch Zeit, Nerven, Lust zu reisen oder bist du dann zu Hause und machst ein bisschen Balkon oder Garten oder Fernsehgucken?
Doch, irgendwie schon. Mein Mann und ich haben schon immer geschaut, dass wir einmal im Jahr noch wegfahren. Und ich habe natürlich meine Mutter, die lebt am Farkersee.
Am Farkersee.
Also unglaublich schön.
Am was für einem See?
Farkersee in Kärnten.
Müsstest du kennen, da ist ein großes Motorradtreffen. Ja. Ich kenne einen Amerikaner und der hat sich immer totgelacht über den Namen, weil das ist einfach, Fark. Der ist auch, genau, der ist Harley-Fan und da ist, glaube ich, ein großes Harley-Treffen oder das größte überhaupt hier in Europa.
In Europa, ja.
Und der konnte das nicht glauben, dass der Farkersee heißt.
Mit 2 A geschrieben. Aber das Treffen ist der Wahnsinn. Das ist toll. Ich will irgendwann mal eine Harley haben.
Bist du?
Sportster. Die sind schick, ja. Ein schickes Motorrad.
Ich fahre eine Kawasaki, ne? aber gut.
Ich bin nicht so eine Schnelle.
Ist auch günstiger, Thomas, habe ich mir sagen lassen. Als Fahrradfahrer.
Als Fahrradfahrer?
Nein.
Also Fahrradfahrer
eine Kawasaki.
Da kommt auf die Harley an, ja, aber ja, muss man ja. Fahr auch nicht so lange. Also Musik sind wir beim Thema, ne? Auch wenn der Jörg jetzt nochmal reingekritscht ist. Du bist ja nicht nur Schauspielerin und Stewardess, ja, du bist reingekritscht. Doch. Ja, ist mir ins Wort gefallen fast schon mit deinem Navy
Seals. Ich kann auch übernehmen.
Wir Navy Seals grün, T-Shirt.
Bitte? Ja, schon schön, nee, oder? Steht mir doch. Aber ich kann fast alles tragen, fast.
Lass mal
fast.
Über Musik reden mit der Sarah.
Ja, wo fangen wir an? Du bist, als Schauspielerin muss man ja sowieso auch singen, ne?
Ja,
hat man doch bestimmt auch Gesangsunterricht.
Genau, wir hatten im Studium 1 Stunde im Monat Gesangsunterricht.
Fechtunterricht, ne? Hat nichts mit Musik zu tun. Aber Fechtunterricht ist doch auch.
Fechten hatten wir auch.
Warum eigentlich?
Frage ich schon immer. Wenn sie das Bond-Girl werden sollte, irgendwann,
ja,
muss sie vielleicht fechten können. Ja,
natürlich.
Klar.
Die rennen immer fechtend durchs Bild.
Aber beim James Bond wird schon oft auch mal gefechtet. Bei den früheren James
Gefochten,
Bond.
Gefechtet?
Gefochten.
Kannst du fechten?
So die Grundschritte, glaube ich, noch ein bisschen. Ist ja jetzt auch schon lange
mit
her.
Mit so einem Säbel, sag mal? Oder?
Säbel oder Degen? Oder, Degen, ja. Degen.
Oder?
Die Degen sind die dehnbaren und die Säbel sind die
Florett.
Florett? Ja. Aber wir hatten natürlich.
Drei Experten.
Es gibt so extra Bühnen-Florett-Degen. Aber meistens macht man es auf der Bühne. Mir fällt jetzt spontan Romeo und Julia ein, wenn man es eher klassisch inszeniert und die da kämpfen.
Gut, wir sind aber bei Musik.
Ich wollte es gerade sagen, wie kommen wir jetzt von Fechten zum Thema Musik jetzt, ne?
Ich habe von dir ein Video im Netz entdeckt, das du für deinen Mann geschrieben hast. Mhm. Du weißt, was ich meine. Der Titel ist mir gerade...
Geständnis einer Liebenden.
Es hat was mit großer Liebe zu tun. Gleich noch ein Video dazu produziert. Ist es eine neue Seite oder fängst du jetzt an, im größeren Stil auch zu singen?
So, ich habe schon immer gesungen, aber habe mir das nicht getraut, damit so rauszugehen, weil man mir als kleines Kind mal gesagt hat, ja, die Sarah ist so ein bisschen eine Schiefsängerin. Und wie man das so kleinen Kindern so im Glauben
sagt, Schiefsängerin
ist da drin. Und sobald
egal,
ich
Hauptsache
singen
laut.
Musste, ja. Und mein erstes Schauspielengagement nach dem Schauspielstudium war auch Ariel, die kleine Meerjungfrau und mit Gesang. Nasse Schweißhände, ganz schlimm. Und dann war aber über meinen Mann, der Lesungen gemacht hat, braucht er eine musikalische Begleitung. Und dann hieß es, Sarah, hast du Lust? Ich so, super gerne. Und dann waren wir da mal so ein bisschen auf Tour unterwegs und die Leute haben hinterher, die Samuels Bücher kaufen konnte, auch gefragt, hey, können wir nicht irgendwie die CD kaufen? Dann habe ich mal so eine kleine Cover-CD gemacht und irgendwann vor 2 Jahren hat mir Samuel mal das Weihnachtsgeschenk gemacht. So einen Songwriting-Tag. Und seitdem hat er da total was in mir entflammt. Oder ich habe es wiederentdeckt. Auch zu schreiben, ich schreibe gerne und die Liebe zur Musik, weil ich die schon immer hatte.
Spielst du Instrumente?
Ja, Klavier und E-Bass bin ich gerade wieder fleißig dabei. Dum, 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 dum.
Und Ukulele Instrument. Natürlich. Ne?
Ukulele habe ich mir auch beigebracht. Und zur Schulzeit hatte ich mal ein Jahr Saxophon. Oh. Und du hast recht, die gute alte Blockflöte.
Oh, also du bist ja Multi-Instrumentalistin.
Ne? Es ist sowas Schönes. Ich finde die Musik.
Was jetzt, Blockflöte oder? Ah, die Musik.
Die Musik,
gut, ja. Gott sei Dank.
Ich hatte auch so Musikleistungskurs.
Warst du auf dem musischen Gymnasium in Braunschweig? Ja,
genau, das auch noch. Und entdeckt das jetzt gerade wieder. Ich finde, im Leben sollte immer Musik laufen. Die ganze Zeit.
Du hast uns auch eine Schallplatte mitgebracht.
Oh.
Von den Beatles.
Ja, mögt ihr sie?
Kann man es nicht mögen? Ich glaube schon.
du hast auch einen. Oder Beatles. Da scheiden sich ja auch manchmal die Geister. Ne?
Also natürlich recht. Du hast jetzt circa 3 Minuten Zeit zu erzählen, was dich mit dieser Platte bzw. mit den Beatles verbindet, weil ich versuchen muss, unseren historischen Plattenspieler aus dem Jahre 1972 in Bewegung zu bringen.
Wieso weißt du, dass der aus der 1972 ist?
Der ist doch in etwa so alt wie du, oder?
Ein Vifonia.
In Knallorange.
Wunderbar, wunderbares Gerät.
Und er hat keinen einzigen Knopf und keinen
Beatles,
Hebel.
Warum Beatles, Sarah?
Ich mochte sie schon immer, den Sound, die Stimmen, die Musik, die Lieder. Und dann hatten wir 2009 oder 2010 bei einer der letzten Produktionen in meinem Studium, eine Theaterproduktion, wo wir ganz viele Beatles-Songs hatten. Und da hatte jede Rolle, es war so ein bisschen so ein psychosomatisches Therapeutenstück. Und jeder hat irgendwie eine Krankheit verkörpert. Und
eine Krankheit verkörpert.
Okay, die kriegen wir jetzt die positive Runde.
Und jeder hatte einen Beatles-Song.
Okay. Und welche Krankheit hören wir jetzt?
Nein, wir hören She's Leaving Home, She's wenn ich das richtig weiß. Das, aber eigentlich ist es ja die Musik deiner Eltern, ne?
Ja, genau. Die waren auch beide mochten. Meine Mama, glaube ich, nicht ganz so sehr. Mein Papa etwas mehr mochten die sehr. So, und Paul McCartney ist natürlich, was ich jetzt gerade gelernt habe, der bestbezahlteste Bassist der Welt.
Ich denke, Sting ist der bestbezahlte Bassist. Ja, vielleicht
Paul. Aber McCartney muss gar nicht spielen, um damit Geld zu verdienen. Der könnte auch natürlich Kontrabass,
Klavier oder Panflöte spielen. Aber es ist erstaunlich, dass aus 2 Bassisten so 2 Weltstars geworden sind. Das stimmt. Mhm. Also Arbeit einer Basskarriere. Ne?
Ich bin fleißig.
Bassistin? Ja? Ja, wie sieht's aus?
So, die 3 Minuten sind abgelaufen. Achtung. Ich mache einfach mal einen Versuch. Achtung. Fast. Die Geschwindigkeit müssen wir noch anpassen.
Geschwindigkeit? Ich wollte noch fragen, ob die Geschwindigkeit richtig eingestellt ist, lieber Jörg.
Die Geschwindigkeit ist auf 33 eingestellt.
Der liebe Jörg ist ja eigentlich Redakteur, Musikredakteur. Man will das nicht glauben, wenn man ihn hier manchmal sieht.
Nee, mit den Schallplatten ist es so ein
Fall. Bei WDR kriegt man anscheinend schon relativ einfach einen Job, ne? Wollen wir es nochmal versuchen?
Wir versuchen
es nochmal.
Diese hohe Stimme, war schön, ja? Es war eine sehr frühe Aufnahme.
Zufrieden?
Oh Gott, du kannst auch leise machen.
Das hätte ich jetzt auch machen können.
Also nicht, um Gottes Willen. Aber was natürlich toll zu hören ist diese Phrasierung, ne? Diese einzigartige, dieses Phrasing, dass man die sofort erkennt auch, ne? Diese Modulation des Tones. Es ist schon bin jetzt kein ausgesprochener Beatles-Fan, aber ist schon toll, dass man sie sofort erkennt. Ne? Also diese Authentizität, auch die wir ja auch als Musiker eigentlich immer suchen sollten, ne? Diese sofort Wiedererkennbarkeit. Das ist schon toll, auch bei den Beatles zu sehen. Wie zeitlos sie letztendlich auch sind, oder?
Ich finde auch. Also ich weiß nicht, wieso die Jugend, ob die auch so ein bisschen das so mögen, weil ich habe tatsächlich das eine Album, das, wo das Help mit drauf ist, rauf und runter kann ich das hören, finde ich großartig. Ich finde, die schaffen es irgendwie mit ihren Liedern so eine bestimmte Stimmung herzustellen.
Es gab letztens eine schöne Umfrage, warum die Beatles immer noch so berühmt sind, obwohl die Jugend sie nicht mehr kennt.
Ach nein.
Ja, also es ist wirklich so, dass die ganz jungen Menschen das einfach nicht mehr auf dem Schirm haben. So Beatles, Rolling Stones, die ganzen Alten. Ne?
Wobei das ja eher wellenartig
wahrscheinlich, ne?
geht, dass dann in 2 Jahren sind die Beatles vielleicht wieder Platz 1 in den Charts. Also man weiß es nicht. Sie sind ja immer da.
Mhm. Sind ja nicht. Aber du bist durch deine Eltern inspiriert worden für die Beatles? Oder?
Auch, glaube ich. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich mochte sie einfach immer. Ich mochte sie sehr. Ich mag die Rolling Stones auch. Painted Black.
Das ist fast so, wenn du sagst, du bist Schalke-Fan und Borussia Dortmund-Fan.
Ja, ich hatte einen Flug vor fast 2 Jahren nach New Orleans und da war ein Konzert von den Rolling Stones. Aber es war Hurricane-Warnung und dann wurde es abgesagt. Ansonsten wären wir dorthin gegangen als Crew.
War natürlich super.
Sehr cool gewesen.
Das ist schon erstaunlich, wie so alte Männer, ne, mittlerweile immer noch so Massen bewegen können, ne? An Publikum, ne? Also Rolling Stones, wie alt ist Mick Jagger jetzt? Über 80?
Nee,
oder
80? Nee, Mitte 70 müsste da sein.
70, ja.
Muss gar nicht, ja. Also. Aber Musik ist für dich schon ein wichtiger Punkt geworden, wenn man das so richtig raushört bei dir.
Absolut. Ich bin auch nicht so der Radiohörer, muss ich sagen, oder der von den typischen Radiosendern, also Popmusik ist mir oft zu, ja, weiß.
Wie würdest du deine Musik charakterisieren?
Ach, ich liebe...
Deine Musik jetzt,
nicht? Nein, ach, meine
deine,
Musik?
Deine, wie würdest du ungehört jetzt...
Man sagt, sie ist ein bisschen düster und schräg. Ich habe mich inspiriert an den großen Vorbildern. Danny Elfman ist der Haus- und Hofkomponist von Tim Burton, der ein großer Regisseur ist und mein Vorbild ist. So, diese, so ein bisschen so eine zaubermagische Welt mit teilweise ein bisschen was zum Tanzen.
Also wir können alles von A bis Z. Also versuchen wir es nochmal ein bisschen einzukreisen. Okay, düster, damit können wir schon was anfangen, ne? Okay, düster, weil die Musik düster ist oder weil die Texte düster sind?
Die Texte sind vielleicht so ein bisschen düster.
Okay, und wenn wir es mal auf die Musik runterbrechen würden, wie würde es die Musik,
ist es akustische Musik? In eine kleine Richtung Chanson. Aber wir haben tatsächlich gestern gesprochen und haben gesagt, das ist irgendwie eine Art eigenes Genre. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine Mischung Chanson und Musical. Aber ich vertone ja ein bisschen die deutschen Märchen, deutsche Märchen und Theaterliteratur. Und ich habe ein Lied, das heißt Romeo von Romeo und Julia, es gibt das Lebkuchenhaus und es passiert immer irgendwie was. Mhm. Es sind auch Erzählungen.
Okay, also eine Deutsch-Pop kann man es wahrscheinlich nicht nennen, Chanson, eine deutsche Interpretation des Chansons.
Vielleicht,
ja. Mit etwas moderneren Einflüssen.
Eine märchenhafte Interpretation.
Eine märchenhafte, düstere Interpretation.
Was jetzt aber in der Pipeline ist, also was kommen soll, woran du arbeitest. Das ist sozusagen das nächste Projekt.
Genau, ich habe so 10, 12 Lieder sind jetzt in der Pipeline und die gilt es noch zu säubern. Jetzt will ich noch einen Songwriter-Kurs irgendwie machen. Ich will mich immer dann irgendwie noch so weiterbilden und noch mehr lernen und machen. Und
spielst du selber oder hast du eine Band?
Beides noch nicht.
Beides noch nicht, okay.
Also erstmal gibt es so die Lieder.
Aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Musikerkarriere oder Schauspielkarriere und es gäbe nicht die Möglichkeit, beides nebenher zu machen.
Gäbe nicht die Möglichkeit. Auch nicht, dass man so mit seinen Liedern Schauspiel...
Nein, entweder oder. Was würdest du für was?
Schauspiel.
Wirklich? Ist das noch mehr die Leidenschaft?
Ja, und dann kann man A, im Hintergrund die Filmmusik haben. Und ach, ich lieb's. Es ist halt ähnlich. Ich liebe es, die Menschen zu verführen oder zu entführen. Und bei einem Film zum Beispiel oder einem Theaterstück, wenn du an ein Filmset kommst, sind da so viele Menschen, die du nicht kennst und mit denen sowas Gemeinsames erschaffen. Kostümbildner, wie ihr vorhin erzählt habt mit der Lindenstraße, wenn da die Bäumchen im Winter so geklebt werden, dass sie Sommer sind, das ist einfach so unfassbar. Was da alles mit dranhängt, finde ich so spannend. Und gleichzeitig ist es so schnell vorbei. Aber so andere Charaktere darzustellen, finde ich einfach total spannend.
Habt ihr das jetzt gehört? Es ist so schnell vorbei und zack spielt der Daniel. Oh, ein magischer Moment
genutzt.
Dieser Geschmackssache-Podcast folgen.
Thomas, was steht auf dem Plan? Nochmal eine kleine Losrunde?
Oh ja. Ich will ja noch was fragen zu den Texten lernen, aber zieh erst mal, dann komme ich mit meiner Textfrage.
Dein Kindheitsschwarm.
Oh. Leonardo DiCaprio. Und er ist es bis heute.
Bis heute.
Er ist ja noch sehr jung, Sarah.
Ja, komm, wir haben ja auch kurze Antworten gebeten, sonst würde ich, würd ich noch fragen, warum.
Nee, aber ist ein gut aussehender Mann, Leonardo DiCaprio. Absolut, oder? Ich finde auch.
Die Frage kann ich dir nicht stellen. Ravioli aus der Dose? Doch, als Kind hast du bestimmt.
Ja, und gibt's auch mit Gemüse.
Oh. Gibt's mittlerweile auch. Früher in meiner Kindheit gab es die nur mit leckerem Hackfleisch.
Aber oder so. Mochten wir auch.
Oder so. Aber es war lecker, oder?
War immer lecker, war immer lecker.
Ich habe das schon auch gern gegessen.
Ah, das könnte uns schon zum nächsten Thema führen. Ist aber so passiert. Lieblingsautor, Bücher, Empfehlung.
Oh, letztendlich, ich bin so ein kleiner Klassik-Fanatiker. Ich finde schon Shakespeare toll oder hatte jetzt auch gerade wieder mich mit Goethes Faust auseinandergesetzt. Kann ich jedem empfehlen. Ansonsten mag ich sehr Haruki Murakami.
Also Shakespeare habe ich verstanden, Faust habe ich verstanden, den letzten...
Ne? Irgendwas Asiatisches.
Murakami.
Da musst du uns auf die Sprünge helfen, uns Banausen.
Also Daniel, der weiß Daniel, es, der Daniel weiß
nur noch den Kopf, unser Pianist.
Oh Gott, ist ein Angeber. Wurde auch schon für einen Nobelpreis nominiert, tatsächlich.
Ah, der ist es.
Ja.
Soll gut sein. Also
ich
ich war auch, als ich das rausgefunden habe, dachte ich, so Sache. Mensch, so was liest du? Der schreibt auch viele Kurzgeschichten und sehr fabelhafte Romane, wo, klingt jetzt wieder ein bisschen crazy, auf einmal Blutegel vom Himmel regnen. Es hat alles irgendwie so ein bisschen was Fabelhaftes,
was Düsteres,
Märchenhaftes, aber teilweise was sehr Wahres drin. Ich finde, man kann mit seinen Kurzgeschichten einsteigen. Ich kann die wirklich sehr empfehlen.
Mhm. Okay. Sag nochmal den Namen.
Haruki Murakami.
Das werden wir in unserem Podcast als auf unserer Homepage dann noch verlinken. Mhm. Dass die Leute das auch nachlesen können, wenn sie Lust haben. Da sind wir aber beim Thema Carte Blanche, ist unser letzter Punkt. Und da habt ihr ein ganz tolles neues Projekt, du und dein Mann, am Start, über das wir jetzt gerne reden wollen, oder du dir ausgesucht hast als Carte Blanche.
Es sieht aus wie ein Buch, es ist ein Buch.
Es ist ein Kinderbuch.
Es ist genau ein Kinderbuch, ein Bilderbuch.
Das Kuscheltier-Kommando. Oh, passt ein bisschen zu deinen Schuhen, ne? So Kommando, ne? Mäßig, militärmäßig und zum Jörg seinem olivgrünen Navy Seals T-Shirt. Bundeswehr, warst du bei der Bundeswehr eigentlich, Jörg?
Ich? Ja. Rate.
Zivildienst.
Natürlich.
Ja. Und du?
Altenheim.
Ich war im Musikchor bei der Bundeswehr, also ich habe Musik gemacht.
Ach, schön. Ja.
Aber gut, aber hab olivgrün tragen müssen. Ich habe nur eine Sanitätsgrundausbildung machen müssen und dann war ich 9 Monate bei der Musik. Mhm. War eigentlich super.
Trompete geübt?
Ja, bezahltes Trompete üben, es war, war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ich war Heimschläfer, weil ich war im Luftwaffenmusikchor 2 in Karlsruhe stationiert. Und ich komme ja aus Karlsruhe, das heißt, ich bin jeden Nachmittag einfach nach Hause gefahren. Habe zu Hause geschlafen, bin morgens wieder in die Kaserne gefahren.
Und du trägst ein Totenkopf-T-Shirt, das muss man dazu sagen. Ja,
ich träge ein Totenkopf-T-Shirt, weil ich so düstere Geschichten gern mag. Deswegen haben wir die Sarah eingeladen, weil diese
Blutegel vom Himmel und so weiter.
Düstere Märchen waren schon immer so ein bisschen meine Leidenschaft, ne? Kinder zu gruseln und das Kuscheltier-Kommando.
Aber es ist kein Heavy-Metal-Totenkopf, sondern ein Glitzer-Totenkopf.
Ja, ich muss ja meinem Ruf ein bisschen gerecht werden. Ne?
So.
Stylisch, das ist Mode, Jörg, Mode.
Wollte ich nur mal ganz am Rande erwähnt haben. Kuscheltier-Kommando.
Genau, das ist tatsächlich, ist vor einem guten Jahr haben wir angefangen, die Idee zu haben, beziehungsweise mein Mann hatte die Idee schon länger und ich habe früher gerne geschrieben, ich spiele total gerne für Kindertheater. Ich finde, es ist mit das wichtigste und ehrlichste Publikum, was es gibt. Also bei Ariel, die Meerjungfrau, haben sie uns teilweise in Grund und Boden geschrien. Oder ich
positiv
war
oder Ariel, negativ?
Teils, teils. als der Prinz Erik die Meerhexe heiraten wollte, haben die geschrien bei der Premiere, wir konnten nicht weiterspielen.
Echt?
Nein, das ist die falsche Frau. So, und während du teilweise in den tollsten oder auch kompliziertesten modernen Inszenierungen von heute an den Staatstheatern dieser Welt Leute drin sitzen hast, schlafen. Mm. So, und Kinder nehmen da kein Blatt vom Mund. Wie ich als Ariel hatte so Heelys, so Rollschuhe an und bin ums Publikum gesaust. Direkt, das war mein Einstieg in die Rolle, sollte vor den Kindern Halt machen und zack, lande ich auf dem Popo und die Kinder... Du hast ja schon Beine.
Das ist süß.
Direkt ans Ende springen können. Aber großartig. Und Weil man so sagt, Kinder sind geprägt oder werden geprägt in dem Alter von 0 bis 6, ist es total wichtig, denen eine Botschaft mitzugeben. Mhm. Oder natürlich auch in diese Welt einzutauchen, wo alles möglich ist. Wenn Kinder zu Hause sich in einen Karton setzen und sagen, komm, wir fliegen jetzt an den Nordpol, mhm, dann sind sie auch wirklich da. Das ist irgendwie total schön. Und ich habe das Schreiben eben, wie gesagt, für mich wiederentdeckt. Habe dann vor 2 Jahren, ich habe so ein Vision Board zu Hause dran geklebt, ich möchte mal ein Büchlein schreiben, und dann kam es letztes Jahr dazu.
Toll. Und
perfekte Zeit in der Corona-Zeit, viel zu Hause, hatten wir viel Freude. Ganz tolle Illustratorin, also die hat diese Welt wunderbar erschaffen, finde ich. Weil natürlich letztendlich, wenn ihr euch wahrscheinlich auch an eure Bücher erinnert, zählt gar nicht die Geschichte, sondern die Bilder, in die man da eintaucht.
Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn jetzt der Samuel und du zu Hause rumsitzt und dieses Buch gemeinsam schreibt? Ist das ein harmonischer Prozess oder...
Ja, doch. Wir wissen ganz gut unsere Stärken und unsere Schwächen. Und die haben wir von vornherein dann gut ausgelotet. Sodass ich bin diejenige, die übersprudelt vor Ideen und die dann einfach sagt, du lass mich mal, bevor wir jetzt ewig vor einem weißen Blatt hocken und uns die Haare raufen und uns um das erste Wort streiten. Ich schreibe einfach mal drauf los. Mhm. Und er ist derjenige, also auch dann, ich bin eher die Ungeduldige und er hat die Geduld ewig noch, ich glaube, 5 Stunden nach Abgabeschluss, um das letzte Wort zu falschen mit, mhm, der Lektorin. Und so haben wir uns da super ergänzt. Auch, mhm, mit den Figuren. Wir haben uns dann so eine Notiz im Handy gemacht, uns gegenseitig getriggert, weil das Kuscheltierkommando sind halt lauter so Figürlis, die also nicht mehr ganz so sind.
Also man sieht einen Esel mit einer Augenklappe.
Genau, und der hat keinen Schwanz, sondern ein Lasso am Po.
Oh, dann ist auf jeden Fall besser, ein Lasso zu haben, als, ne? Also, ne, kann man. Okay, dann haben wir einen Teddybär.
Genau, der verliert im Laufe der Geschichte seinen Arm und wird in die Ecke geworfen und denkt dann, er ist nichts mehr wert. Das ist der Pollo, unser Hauptcharakter.
Dann haben wir einen lustigen Hai.
Dann haben wir den Hai, der hat keine Flosse mehr oben, sondern ein Regenschirm. Der hat auch Angst vor Wasser, der schützt ihn dann. Und eine Puppe, die hat Chi, die keine Haare hat mehr, sondern dafür ein Taschentuch auf dem Kopf. Und mit dem kann sie wunderbar unseren Bärli trösten. Mhm. Und so haben wir uns eine Notiz im Handy gemacht und gesagt, du überleg mal, was hattest du früher für Figuren in deinem Kinderzimmer? Was können wir alles zum Leben erwecken? Und haben dann da im Tag über immer gesammelt. Und ich finde Kinderbücher auch so toll oder auch Kindertheater, weil du die Möglichkeit hast, auch für Erwachsene eine schöne Botschaft zu geben. Ich liebe zum Beispiel diesen Regenbogen. Für, mhm, Kinder ist der vielleicht einfach nur ein Regenbogen. Mhm. Aber der steht natürlich auch für mehr Vielfalt. Dann hat mir schon jemanden, der gesagt hat, ja, und am Ende wartet der Schatz. Mhm. So, und das finde ich irgendwie total schön, was man mitgeben kann.
Und ist es bewusst entschieden, dass quasi jedes Tier so ein kleines Handy oder jedes Tier so ein bisschen was anderes hat, als man sich das erwartet?
Genau, das ist bewusst entschieden. Mhm. Das kam auch durch meine Liebe zum Tim Burton, der viel so Puppenfilme gemacht hat, die alle ein bisschen, wo die Puppen alle ein bisschen komisch sind, anders aussehen. Und ich finde, er schafft aber, dass er diesen Charakteren trotzdem so eine Schönheit gibt. Mhm. Und die haben so viel zu erzählen. Und das fand ich ganz toll, dass wir das damit auch machen konnten. Und natürlich, der Pollo bekommt dann zum Schluss so eine Art Prothese an seinen Arm. Und dass man dann auch sieht, dieses Thema Hilfe annehmen, mhm, den Kindern vermittelt, du bist einfach wertvoll, einfach weil du bist. Weil der Fred, der natürlich jetzt in der Geschichte nicht so viel erwähnt wird, der nimmt ihn dann zum Schluss nur wieder in den Arm und weint aber auch die ganze Nacht. Der natürlich auch merkt, mein Freund ist noch genauso viel wert, mhm, ob er jetzt einen Arm mehr hat oder nicht oder ein Hilfsmittel.
Kinder werten ja noch gar nicht oder im besten Fall eigentlich noch gar nicht. Erwachsene werten ja sofort, ne? Ja. Kinder werten gar nicht. Ne?
Wobei wir auch schon jetzt gehört haben von Kindern, die nachdem sie das vorgelesen bekommen haben, auf einmal ihre alten, vielleicht nicht mehr ganz so coolen Kuscheltiere wieder gezückt haben.
Das süß.
Fand ich total süß. Ja. Mhm.
Ich hatte aber die Entscheidung für ein Kinderbuch war ganz bewusst, nehme ich an. Also ihr hättet ja auch, so eine Botschaft ist ja auch für, mhm, Jugendliche und Erwachsene interessant. Aber ihr habt gesagt, wir machen das für Kinder und vielleicht so, dass es Erwachsene oder Ältere auch anspricht.
Ja, also es kam irgendwie so eins nach dem, dass es so gepasst hatte. Samuel hatte vor 5 Jahren schon mal mit einer Illustratorin deswegen gesprochen, war aber eben immer noch unsicher, was soll der Hauptcharakter sein? Vielleicht ein Affe, vielleicht ein Glühwürmchen, so. Und dann
ein
übers Traumschiff letztendlich
sind wir dann so reingekommen. Ein Glühwürmchen.
So, gibt so viele schöne Sachen, die man machen kann. Und dann kam irgendwie über die Besetzerin vom Traumschiff, die gemerkt hat, dass ich gerne schreibe und zwischen Verlegen vermittelt, meinte sie, du sag mal, habt ihr da Interesse? Und ich so, klar. Und Samuel war so, Und dann ist das passiert.
Und das ist jetzt ganz aktuell?
Genau, es erschien erst am 5. März, also jetzt Buchgeburtstag, bald ist es ein Monat alt.
Im Buchhandel, überall erhältlich, auf allen Wegen.
Ja.
Das Kuscheltierkommando.
Das Kuscheltierkommando.
Eine Geschichte über wahre Stärke.
Das ist schön. Wir wünschen euch dann natürlich viel Erfolg damit. Samuel und Sarah Koch, warum steht er zuerst und nicht du zuerst? Die Dame zuerst, ne? Müssen wir das nächste Mal mit ihm mal ausdiskutieren vielleicht.
Wird noch, ne? Ausdiskutiert.
Also auf jeden Fall, auch wenn es ein Podcast ist, sehr schön illustriert und überall, wir verlinken das gerne auf unserer Homepage. Sicherlich ein Herzensthema und das Thema Schreiben ist ja auch ein spannendes, weil man natürlich einfach auch so ein bisschen sich damit selbst, wie soll man sagen, das ist ja wie eine Therapie wahrscheinlich auch, oder? Wenn man einfach mal Sachen sich von der Seele schreiben kann oder...
Sagt man auch, also auch so mit Tagebuch, ne? Ich habe auch angefangen, morgens einfach so ein bisschen aufzuschreiben, für was man dankbar ist, finde ich, oder was nehme ich mir für den Tag vor, solche Sachen, am Abend vielleicht nochmal was zu verarbeiten. Jetzt hier drin ist es ganz lustig, weil viele Leute fragen, ob es autobiografisch ist. War natürlich die Idee, dass Samuel seine Geschichte noch in einem Teddybär verarbeitet. Aber man sagt, man ist 95% Unterbewusstsein, 5% Bewusstsein. Und es steckt natürlich viel von uns drin, wahrscheinlich mehr, als wir glauben.
So. Und eine weitere Fortsetzung ist nicht ausgeschlossen, nehme ich an.
Ist nicht ausgeschlossen. Mhm. Ich sehe es ja auch schon, früher gab es das immer so, wenn man ins Kino ging, so Popcorn-Tüten mit Figürlis oder in dieser Junior-Tüte, wobei die heißt gar nicht mehr Junior-Tüte. Mhm.
So sehe ich das. Wo man so noch ein Tier dazu bekommen hat oder sowas, ne?
Ja, genau. Ich finde, das kann man alles. Merchandise, ich sehe es im Kino, Disney.
Aber seht ihr euch überall. Immer, siehst du dich immer als Pärchen im Schreiberkontext? Oder sagst du mal, hey, ich kann mir schon mal vorstellen, auch mal was allein zu schreiben?
Ich kann es mir auch vorstellen, alleine zu machen. Mir
so ein Gruselroman vielleicht.
So ein Gruselhorror, düster, quer, Mord. Vampire sind Vampirroman.
Wenn du so Rosenheim kopfst, um nochmal auf das Thema zu kommen. So immer schön, ne? Ein Mord, den man nie sieht, immer schön heile Welt und so, ne?
Ja, aber die Deutschen sind ja auch so ein bisschen Krimi-Liebhaber. Und deswegen fanden wir das Kuscheltierkommando, den Namen auch, der kommt von uns, irgendwie total passend.
Der Name ist super. Der Name ist Kuscheltierkommando. Klingt so ein bisschen wie Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere und sowas.
Ich hatte auch erst, der Name war das Kommando der vergessenen Kuscheltiere. Fand ich auch sehr schön.
Das war eure erste Idee?
Ja, aber das hat den Verlag zu sehr an den Friedhof der Kuscheltiere.
Ja, aber hallo, mich auch. Als Kinderbuch ist es dann schon schwierig. Liebe Kinder, wir haben ein schönes Buch für euch geschrieben. Macht euch keine Angst.
Ja, und so ist es schön griffig und prägnant.
Aber ist natürlich auch was Tolles, wenn man dann die Lieferung zu Hause kriegt, oder? Ein Buch mal haptisch in den Händen zu halten. Ja. Das, was man geschrieben hat, so... Ich habe das gerade so vor meiner ersten CD, weiß ich noch, als die dann ankam in Kartons, ne? So, wenn man das mal in den Händen hält, ist man stolz drauf, oder?
Man ist stolz drauf und gleichzeitig ist es total komisch, weil, wie es ja bei der Musik, wenn du ein Konzert spielst, dann hast du das Publikum direkt da und wir kriegen überhaupt nicht mit, wie die Leute das in den Händen halten. Du bist dann so zu Hause alleine damit. Das ist irgendwie ganz anders als beim Film, bei der Musik, beim Theater.
Aber beim Film, meine Frage vom Film fällt mir noch ein. Beim Film kriegst du ja auch nicht direkten Feedback, also nur von deinem Partner gegenüber, wenn du einen hast, aber auch nicht vom Publikum. Beim Film wollte ich noch vorhin fragen, Text lernen. Mhm. Wann lernt man den Text? Lernt man den Text komplett oder lernt man nur wirklich die nächste Szene, die man spielen muss?
Gibt ganz unterschiedliche Typen, glaube ich, von Schauspielern. Bei Sturm der Liebe,
du den Text?
Bei so einer Serie, ich bin auch da wieder Nerd, alle guten Dinge sind drei, kriegst du den Text 2 Wochen vorher und ich habe ihn 2 Wochen vorher gelernt.
Okay.
Und einfach so ein bisschen, jetzt Traumschiff zum Beispiel, war der Dreh vom Schiff und Kapstadt einen Monat versetzt. Da habe ich dann erstmal nur Kapstadt gelernt. Ich wusste aber, was auf dem Schiff passiert, dass du einfach den Bogen der Figur weißt. Mhm. Aber es ist Fleißarbeit. Ich sitze dann zu Hause mit dem Text und bin dann da so ein bisschen, okay, ich muss ihn 3-mal ohne Fehler durchsprechen. Erst dann kommt die nächste Szene und dann gibt es eine Belohnung mit dem Keks.
Wie viel Spielraum ist da beim Text?
Beim Keks.
Der muss kein Spielraum. Er muss 3-mal perfekt sein.
Dann weiß ich, warum ich kein Schauspieler geworden bin.
Und dann gibt es nur einen veganen Keks, Jörg. Es gibt nur einen veganen Keks.
Aber ich mag auch so, ich bin so ein bisschen, habe so ein leicht fotografisches Gedächtnis. Ich finde das irgendwie ganz spannend und so Gedächtnisketten finde ich ganz cool, machen Spaß.
Kann, es gibt Schauspieler, so Spiele, der lernt immer ganz kurz davor. Der liest sich das zweimal durch und geht dann in die Szene, so Kurzzeitgedächtnis und hat es dann auch sofort wieder vergessen.
Nee. Ja, haben wir auch gehabt bei Sturm der Liebe, wo du natürlich jede Woche einen neuen Text bekommst. Das funktioniert auch. Da hast du auch mal, dass es heißt, okay, die Leute vom Außendreh können nicht kommen, wir müssen eine Szene von nächster Woche jetzt schon drehen. Dann kriegst du rote Seiten, bekommst 10 Minuten, die zu lernen. Und das funktioniert. Es gibt auch eben Kollegen, die machen es immer so. Aber ich finde, wenn du nicht mehr drüber nachdenken musst, hast du mehr Freiräume. Genau, ja. Du kannst mehr noch die Figur gestalten, bist mehr auf das Ganze drumherum fixiert und nicht nur auf den Text.
Mhm. Aber wie du sagst, das ist natürlich Fleißarbeit und nicht jeder macht das wahrscheinlich auch. Ne? Viele drehen ja auch parallel. Es ist ja, wenn du 3-4 Rollen parallel drehst, ist wahrscheinlich auch schwierig, ne?
Aber ich sehe es immer noch so als Job dann oder auch Verpflichtung dem Zuschauer gegenüber, da wirklich auch mir gegenüber das Beste rauszuholen. Hm. Finde ich schön.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich bewundere das sehr, wie man sich quasi so in eine Rolle versetzen kann und dann jemand anders ist, ne? Auf der Bühne oder halt eben fürs Fernsehen und also machst du gut.
Danke.
Sturm der Liebe habe ich auch mal eine Zeit lang kurz geguckt. Ne?
Ist auch Bayern. Du bist so ein bisschen Bayern fixiert.
Bayern? Nö, das würde ich jetzt im Gott. Ist das Bayern?
Ja, oder stimmt. Rosenheim-Korps.
Ja, Rosenheim-Korps, da bin ich so ein bisschen zufällig drauf gestoßen. Weißt du, geil. Aber finde ich total lustig.
Aber wie ist das, wenn du auf
meine Frau macht sich darüber lustig, ne?
Wenn du auf die Bühne gehst, ist das für dich auch wie eine Rolle oder ist das dann Thomas?
Ich bin dann schon ich bin ein anderes Ich auf der Bühne. Mhm. Also dann ein eher introvertierteres Ich, als ich jetzt hier bin und dem Jörg nicht zu Wort kommen
kann. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Aber, ne, meine sanftmütige Seite, die ich als Musiker. Ja, die Zeit läuft uns weg. Jetzt wollen wir aber, bevor wir uns schon wieder verabschieden, kommt Jörg noch einmal in die Lostrommel.
Einmal in den Topf.
Ich will mal so eine Sportfrage für dich, Sarah.
Eine Fußballfrage will ich mal haben.
Denke ich mir eine aus.
Schon mal Bungee gesprungen?
Ist ja auch Sport. Nein, würde ich auch nie.
Oh, ging aber schnell. Das ging jetzt mal wirklich schnell.
Das ist geil. Nee, das war auch überzeugend.
Okay, wer ist unser nächster Fußball-Bundestrainer? Wer ist unser nächster Fußball-Bundestrainer?
Lukas Podolski.
Oh. 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 Daniel, was meinst du dazu?
Ist mir egal.
Oh, jetzt Lukas Podolski. Weißt du, was mich gestern mein Sohn gefragt hat, als wir Fußball geguckt haben? Dann ist ihm wieder in den Sinn gekommen, dass der Jogi Löw ja sich mal bei einem Spiel vor laufender Kamera gekratzt hat.
In der Nase oder im Schritt?
Im Schritt und sich danach an die Nase, das hat der Vincent gesagt, was du noch alles weißt. Gell, das war nicht schön. Und dann hat nämlich der Lukas Podolski ja das dann sofort relativiert in der Pressekonferenz, deswegen komme ich drauf. Ne?
Hat er gesagt,
das machen wir doch alle mal, ne? So.
Ja.
Okay, noch eine Frage. Haben wir eine Sportfrage? Komm.
Nee, nein, Thomas, leider nicht.
Was ist denn eure Sportfrage? Denn?
Wir haben viele Sportfragen, aber die kommen leider nie.
Rock am Ring oder Kuschelrock zu Hause?
Ach du meine Güte. Kuschelrock zu Hause.
Wirklich?
Auf Festivals ist nicht meins. Hätt Konzerte schon, aber da auf so, okay. in so Zelten übernachten und Dixie-Toiletten. Und,
nee, okay, und aber willst du lieber ein Konzert in so einer 80.000-Menschen-Masse erleben? Oder hier in so einem wunderschönen kleinen Jazzclub, wie das Ella Lewis.
Definitiv in so einem Jazzclub.
Okay, interessant.
Du nicht?
Ich finde beides gut. Also ich finde schon, dass die Energie, wenn du große Konzerte hörst, mit vielen Menschen zusammen eine andere ist. Man muss andere Abstriche machen. Also der Sound ist meistens nicht so gut, es hat andere Vor- und Nachteile.
Und man muss ja dazu sagen, der Stadion-Jazz wurde noch nicht erfunden. Ja, im Gegensatz zum Stadion-Rock.
Wir können ja mal ein Stadion mieten, die SAP-Arena mal mieten und ein Jazz-Konzert.
Ist momentan frei.
Da und kriegst du gute Termine. Wie viele Leute wirklich kommen würden. Seid ihr alle da? Ich sehe meine Mutter. Ja.
Ich mache euch dann den Walking Bass dazu.
Ja, liebe Sarah, schön, dass du da warst.
Danke.
Die Zeit rennt. Müssen wir nochmal wiederholen. Schön, dass du das mitgemacht hast. Wir freuen uns und drücken die Daumen für alles, was du in Zukunft vorhast oder auch gemeinsam ihr vorhabt. Bei uns kann man uns auf allen gängigen Portalen nachhören. Oder
eine Homepage haben wir auch, geschmackssache.de.
Geschmackssache.de. Denkt an das X. Da gibt es demnächst auch unsere Schürzen zu sehen. Ansonsten gibt es nichts zu sagen. Wir wünschen euch allen, bleibt gesund und munter.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank an den Daniel.
Liebe Sarah, Dank an Sarah.
Vielen Dank und einen
alles Gute.
Schönen Abend.
Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.